Es wurde schon gesagt, das Thema der heutigen Predigt, das Thema des heutigen Gottesdienstes ist Armut und Reichtum. Das ist ja ein sehr großes Thema. Ich vermute, in eurem Kopf entstehen schon ganz viele Gedanken, Diskussionen und Argumente und Überlegungen. Wir wollen es aber heute so machen, dass wir uns einer Geschichte, einen ganz konkreten Gesundheitstext zuwenden, und zwar einer Beispielgeschichte von Jesus aus dem Lukas-Evangelium. Jesus macht das ganz häufig, wenn er über wichtige, zentrale Themen redet, dass er nicht nur Argumente sich überlegt und nicht nur Diskussionen führt, sondern dass er uns Geschichten erzählt, an denen uns etwas klar werden soll. Das macht er zum Beispiel in der Geschichte über den barmherzigen Samariter. Da geht es darum, wer ist dein Nächster. Er macht das in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und heute macht er es auch in einer Geschichte, und heute geht es mal in dieser Geschichte um das Thema Armut und Reichtum. Die Geschichte steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 16, und in dieser Geschichte geht es um zwei Menschen. Zwei Menschen kommen in dieser Geschichte vor, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich lese die ersten Verse. Die Geschichte beginnt: Es war einst ein reicher Mann. Der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Da gibt es einen reichen Menschen in dieser Geschichte. Jesus braucht gar nicht viele Worte, um seinen Reichtum zu beschreiben. Wenn Kleider Leute machen, dann ist dieser Mann ein gemachter Mann. Der trägt nur das Allerfeinste. Sein Mantel ist aus Purpur. Ich weiß nicht, ob ihr die Farbe Purpur direkt vor Augen habt. Auf jeden Fall könnt ihr euch merken, Purpur war damals eine sehr teure Farbe, die war sehr schwer zu gewinnen. Man musste die aus der Purpurschnecke, ja, musste man die sozusagen herausziehen, und diese Purpurschnecke, die lebt im Wasser, die musste man lebend fangen, ja, bockaufwendig. Und man braucht auch noch so knapp 10.000 Schnecken, ja, für so ein Kilo Wolle, das purpurfarben werden soll, ja. Und jetzt steht im Text, er trug jeden Tag Purpur, ja. Könnt ihr euch vorstellen, das ist was Besonderes. Kleider sollen ja eigentlich uns vor den Blicken der anderen verbergen. Sie sollen uns eigentlich bedecken. Und gleichzeitig haben Kleider irgendwie diese Funktion, dass sie auch viel über den aussagen, der sie trägt. Purpur und Leinen trägt der Reiche. Heute würde man sagen, ein teurer Anzug oder ein edles Abendkleid. Oder, wem das zu protzig ist, vielleicht ein mit der Hand gewebter, aus irischer Schafswolle in einer ursprünglichen lokalen Manufaktur hergestellter Schal. Was der Reiche auf jeden Fall nicht trägt, ist Arbeitskleidung. Der trägt keine Engelbert Strauß Schnittschutzbundhose, damit er sich beim Holzmachen nicht ins Bein sägt, sondern in Kleidern aus Purpur und Leinen, da macht man sich nicht die Hände schmutzig. In Kleider aus Purpur und Leinen, da schüttelt man Hände. Auf Empfängen, in Restaurants, auf Partys. Das ist der eine Mensch in der Geschichte. Ein reicher Mensch, der ein prächtiges Leben lebt. Der sein ganzes Leben feiert und fröhlich ist, Tag für Tag. Und auf der anderen Seite gibt es einen Armen. Und der hat gar nichts. Dem hat das Schicksal böse mitgespielt. Dieser Arme hat es in der Not nur vor die Tür des Reichen geschafft, obwohl Tür ist vielleicht das falsche Wort, es ist eher das Tor vor dem großen Anwesen des Reichen. Da hat es der Arme hingeschafft. Und das harte Leben, das hat auf dem Körper des Armen Spuren hinterlassen, das Leben auf der Straße. Er hat Geschwüre, er ist alles andere als schön anzusehen. Dieser Arme liegt vor der Tür des Reichen, und warum? Der wartet auf Essensreste, die vors Haus geworfen werden. Aber er ist nicht der Einzige, der wartet, sondern da sind auch streunende Hunde, die ihm das Essen streitig machen. In Deutschland ist es ja so, dass wir meistens eine sehr hohe Meinung von Hunden haben, wir sie gerne im Haus haben und irgendwie viel mit denen anfangen können. Zur Zeit Jesu war das anders. da waren Hunde nicht gerade die beliebtesten Tiere. Und hier sind jetzt keine süßen Schoßhündchen gemeint, von denen man sich freut, wenn sie morgens einen begrüßen, sondern das sind echte, fiese Straßenköter, die da ankommen und an den Wunden des Armen lecken. Bah, das ist ein wirklich furchtbares Bild. Auch dem Armen sieht man seine Armut an. Und zwar nicht nur an seiner Kleidung, sondern auch darunter, an seiner Haut. Das ist Armut, die unter die Haut geht. In der Haut dieses Armen will man wirklich nicht stecken, weil das ist eine arme Haut. Der Arme, der lebt mit den Straßenkötern sein Leben. Ein Hundeleben im Hundeelend. Der Gegensatz zwischen dem Reichen und dem Armen, der könnte größer nicht sein. Der Reiche hat alles und der Arme hat gar nichts. Doch eine Sache hat der Arme in der Geschichte, die hat der Reiche nicht. Der Arme hat einen Namen. Er hat einen Namen und den konnte ihn anscheinend sein Schicksal nicht nehmen. Man muss bedenken, das ist der Einzige, dem Jesus je in seinen Geschichten, in seinen Gleichnissen einen Namen gegeben hat. Und was bedeutet der Name? Lazarus, den der Arme trägt. Lazarus heißt übersetzt, Gott hilft oder Gott kommt zur Hilfe. Und deswegen will ich den Armen im Folgenden nicht länger Lazarus nennen, das ist so ein Name, der für uns weit weg ist, sondern ich nenne den ab jetzt Gotthilf. Ihr kennt so einen Namen. Kennen wir im Deutschen, ist ein älterer Name, es gibt den Gottlob, es gibt den Gottfried, ja, und so gibt es eben auch den Gotthilf. Das ist der Name des Armen. So heißt der Arme, der vor dem Tor des Reichen liegt. Die Geschichte, nachdem sie uns diese Szenerie aufgemacht hat, geht weiter. Kann ich die nächste Folie haben? Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Geschichte ist es wie im echten Leben, es kommt der große Gleichmacher der Welt, der Tod. Und so ganz langsam deutet sich eine Umkehrung an. Das Schicksal des armen Gotthilfs wird nämlich diesmal zuerst beschrieben, nicht das Schicksal des Reichen. Es heißt, dass die Engel diesen armen Gotthilf nach seinem Tod zu Abraham tragen. Das klingt sicherlich irgendwie komisch für uns. In der damaligen Zeit, in der Jesus gelebt hat, war das eine ganz populäre Vorstellung. Die Vorstellung war, dass es einen Ort gibt, an dem Abraham ist, sozusagen der Erzvater des Glaubens, der Urvater des Glaubens und der Beschützer der Gerechten. Man könnte auch einfach sagen, was hier beschrieben wird, ist, dass Gotthilf nach seinem Tod an einen Ort gelangt, an dem er Gott nahe ist, an dem es ihm gut geht, an dem er geschützt und beschützt wird. Auch mit dem Reichen passiert etwas nach seinem Tod. Der wird aber nicht von den Engeln zu Abraham getragen, sondern dem wird unter die Erde, sozusagen, der kommt unter die Erde, der wird begraben. Und jetzt wird es auch für den Reichen im Text etwas brenzlig. Das heißt weiter, als er nun in der Hölle war, gemeint ist der Reiche, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Gotthilf in seinem Schoß. Der Reiche sitzt im Schlamassel. Er sitzt im, wörtlich, Hades. Im Reich des Todes. Luther übersetzt das hier mit Hölle. Man kann aber auch übersetzen Hades. Ja. Auch der Hades ist ein Bild aus der griechischen Mythologie, zu Zeiten Jesu bekannt. Und damit ist sowas gemeint wie eine Unterwelt, ein Reich des Todes. Man kann auch ganz einfach sagen, gemeint ist ein Ort, der ganz weit weg ist von Gott. Ein Ort, an dem furchtbare Qualen herrschen. Ich glaube, in eurem Kopf entstehen jetzt auch sicherlich sofort viele Fragen, was denn dieser Hades ist oder dieses Reich des Todes, wo der Reiche ist und was der Schoß Abraham ist oder die Seite Abrahams, an der arme Gotthilf ist. Ist das jetzt die Hölle oder das Paradies? Oder geht es um zwei andere Orte, sozusagen so Vororte, an die man gelangt, nachdem man gestorben ist, bevor dann das Gericht kommt und wo man dann irgendwie noch woanders hinkommt? Und das sind sehr verständliche Fragen. Es sind aber auch Fragen, die uns ein bisschen vom zentralen Thema dieser Geschichte ablenken. Jesus erzählt keine Geschichte über das Leben nach dem Tod, sondern das Thema der Geschichte, das Jesus sozusagen voranstellt, ist die Frage nach dem Verhältnis von Armut und Reichtum. Das heißt, wir können sozusagen die vielleicht auch schon laufenden wilden Spekulationen in unserem Kopf erstmal zurückstellen und beim Text bleiben und uns fragen, was ist der entscheidende Punkt? Der entscheidende Punkt ist jetzt, wo sowohl der arme Gotthilf als auch der namenlose Reiche gestorben sind, finden sie sich an unterschiedlichen Orten vor. Ihre Situation kehrt sich um, denn jetzt steckt der Reiche im Schlamassel. Er befindet sich an einem Ort des Leidens, einem Ort der Qual und des Schmerzens. Und jetzt, wo es ihm plötzlich selber sehr dreckig geht, da hebt der Reiche die Augen. Seine eigene Qual, sein eigenes unerträgliches Leid lassen ihn aufsehen. Jetzt endlich sieht er erst. Und was sieht er? Er sieht Abraham. Das ist eine interessante Vorstellung. Also irgendwie, der sitzt da im Hades und guckt hoch und kann irgendwie da oben was sehen. Ja, wir wissen nicht genau, wie das funktioniert, aber er ist sozusagen auf Blickkontakt mit etwas anderem. Der Reiche sieht Abraham und er sieht auch auf einmal den armen Gotthilf. Als Gotthilf vor seiner Tür gelegen ist und mit den Hunden um Brotkrumen gekämpft hat, da hat er ihn, glaube ich, irgendwie übersehen oder nicht gesehen. Jetzt aber, wo er selbst an einem Ort ist, voller Qualen, da plötzlich sieht er ihn. Und es heißt weiter im Text, dass der Reiche sich an Abraham wendet und zu ihm ruft, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Gotthilf, damit dir die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Die Bitte des Reichen, jetzt wo er im Schlamassel sitzt, könnte nicht bescheidener sein. Ein kleiner Tropfen Wasser auf die heiße Zunge. Der Reiche ist jetzt in der Situation, in der Gotthilf sein ganzes Leben lang war. Es würde so wenig brauchen, um das Leiden, die Qual und die Schmerzen zu lindern. Erinnert euch an die Situation von Gotthilf. Da hätte es nur ein Stückchen Brot gebraucht. Auf mehr hat er vor der Tür gar nicht gewartet, vor den Toren des Reichen. Ein bisschen Gnade hätte es gebraucht, ein bisschen Barmherzigkeit. Die hätte den Reichen so gut wie nichts gekostet. Und jetzt bittet der Reiche auch um das Geringste, um einen kleinen Tropfen Wasser, ein bisschen Gnade, ein bisschen Barmherzigkeit. Es würde so wenig brauchen, seine Leid, seine Qual und seine Schmerzen zu lindern. Der Reiche ist in der Situation, in der Gotthilf sein Leben lang war. Und jetzt wird die Geschichte bedrohlich, denn irgendwie ist es jetzt zu spät. Denn Abraham antwortet dem Reichen und sagt, Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Gotthilf dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und niemand von dort zu uns herüber. Das ist eine harte Antwort. Abraham, muss man genau lesen, hier spricht Abraham und nicht Gott. Abraham antwortet dem Reichen, lieber Reicher, erinnerst du dich? Du hattest in deinem Leben alles Gute und der arme Gotthilf, der hatte nur Leiden und Pein. Du hast dein Leben in vollen Zügen genossen und der arme Gotthilf hat nichts bekommen, nicht mal einen Funken Barmherzigkeit. Und jetzt ist es halt so, dass angesichts dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit mal die Plätze getauscht werden. Daher, nee, der Gotthilf wird jetzt nicht losgeschickt und bringt einen Tropfen Wasser mit. Denn jetzt ist ja auch die Distanz zu groß, die Kluft ist zu groß zwischen hier und dort. Ja. Erinnert ihr euch, wie kurz der Weg in dieser Welt gewesen wäre, von der Party des Reichen zum Elend des Armen, nur ein Schritt vor die Tür? Obwohl es den Armen nur ein bisschen Erbarmen gekostet hätte, war es ihm wohl in dieser Welt unendlich schwer gefallen, auch nur einen Schritt vor die Tür zu gehen. Es wäre ja so leicht gewesen. Auch er hätte ja nicht selber gehen können. Er hätte ja auch nicht selber gehen müssen. Er hätte ja seinen Diener schicken können mit einem Stückchen Brot oder einer Schüssel Suppe. Jetzt ist nach dem Tod aber die Trennung viel größer und nicht mehr zu überbrücken. Das ist krass. In dieser Beispielgeschichte von Jesus gibt es für diesen reichen Menschen kein Erbarmen. Und spätestens jetzt kann man wirklich mal unruhig werden und fragen, ja Moment mal, steht denn auf falsch gebrauchten Reichtum die Höllenstrafe? Wie ist das denn? Hat Gott denn jetzt kein Erbarmen mit dem Reichen? Wie gesagt, die Geschichte ist keine Belehrung über das Leben nach dem Tod und über Himmel und Hölle, sondern diese Geschichte ist vor allem eines, sie ist eine Warnung. Und genauso endet die Geschichte auch mit einer Warnung. Denn der Reiche hat noch eine zweite Bitte. Nachdem er schon nicht den Tropfen Wasser kriegt, fragt er nach einer könnte man sagen, nach einer zweiten Sache. Er fragt nochmal Abraham: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn, gemeint ist Gott hilf, sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen in diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten. Die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht, sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Der Reiche, sitzend in diesem Ort der Qual, der hätte gern seine Brüder gewarnt. Irgendwie auch verständlich. Ja. Er war wahrscheinlich, man merkt, er kommt aus einer reichen Familie. Ja. Da wird es noch ein paar andere geben, die auch im Reichtum schwelgen. Sonst muss er sie ja nicht warnen. Also er rechnet irgendwie damit, meine Family da oben, die treibt es wahrscheinlich genauso wie ich. Und er hätte sie gerne gewarnt, seine Brüder. Er hätte sie gerne gewarnt vor den Kosten des Reichtums. Und Abraham antwortet nur lapidar: Deine Brüder wissen, was zu tun ist. Lies doch nur Mose und die Propheten. Da steht alles drin. Die werden ihre Meinung nicht ändern. Und das Krasse ist, hier endet auch die Geschichte, die Jesus erzählt. Das ist das Ende dieser Geschichte. Der arme Gotthilf wird nicht als Bote aus dem Totenreich in diese Welt zurückgeschickt. Und das Spannende ist aber, hier kann unsere Geschichte beginnen. Weil wir leben noch. Wir leben noch in der Welt, in der die einen Purpur tragen und die anderen Geschwüre, in der man sich mit Reichtum einen Namen machen kann und es viele namenlose Arme gibt. Wir leben noch in einer Welt, in der die einen so viel Gutes empfangen und die anderen nur Schlechtes, in der so mancher Gotthilf noch am Boden ein Hundeleben im Hundeelend führt. Ob wir das jetzt nun bemerken oder nicht. Vor allem aber leben wir in einer Welt, in der Erbarmen, auch wenn es einen so gut wie nichts kosten würde, unendlich schwerfällt. In der Geschichte ist es so, dass die Warnung des reichen Mannes nicht seine Brüder erreicht. Aber diese Warnung kann uns erreichen. Und zuerst lautet die Warnung dieser Geschichte, ich brauche die nächste Folie, zuerst lautet die Warnung dieser Geschichte, dass bei Gott der Arme einen Namen hat. Bei Gott hat der Arme einen Namen. Der Arme, die Arme, das sind gerade diejenigen, die in dieser Welt die Letzten sind und diejenigen, die in dieser Welt vielleicht auch für das Letzte gehalten werden. Und gerade diese Namenlosen, Missachteten, Vergessenen und Übersehenen, gerade denen, denen so häufig in dieser Welt nicht mal ein Funken Erbarmen widerfährt, gerade zu denen und, das muss man sich auch mal sagen lassen, allen voran zu denen ist Jesus Christus unterwegs. Gerade diese hat Jesus im Blick. So beginnt die erste Rede von Jesus im Lukas-Evangelium, das erste öffentliche Wort, was er spricht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. So startet auch im Lukas die Feldrede, die Parallele zur Bergpredigt. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Und nicht nur im Lukas-Evangelium, sondern sogar im Jakobusbrief werden wir gefragt, hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt arm sind. Das ist eine erste Warnung an uns heute. Lasst euch nicht täuschen. Bei Gott gelten andere Maßstäbe als in dieser Welt. Bei Gott haben die Armen, bei Gott hat der Arme, bei Gott hat die Arme einen Namen, wie der Gotthilf in der Geschichte. Und diesen Armen gilt allen voran die gute Botschaft des Reiches Gottes. Die zweite Warnung ist, setz deinem Erbarmen nicht zu enge Grenzen. Denn das wäre ein Spiel mit dem Feuer. Ein Mensch, der in dieser Welt das Gute, das er empfangen hat, für sich behält. Ein Mensch, der nur an den Grenzen seines eigenen Wohlergehens und Glücks sein Leben fröhlich lebt. Welchen Platz hat der im Reich Gottes? Und ich glaube, diese Frage stellt uns die Geschichte. Wie wäre das denn, wenn Gott sich so verhalten würde, wie der Reiche in der Geschichte? Wie wäre es denn, oder man stelle sich vor, das Erbarmen Gottes würde Grenzen kennen. Wie wäre das denn, wenn Gott angesichts der himmelschreienden Ungerechtigkeit in dieser Welt nur einmal so hartherzig wäre wie der Reiche in der Geschichte? Oder wie Abraham? Der Punkt ist natürlich, Gottes Erbarmen hat keine Grenzen. Gott macht sein Erbarmen nicht daran fest, ob wir es verdient haben oder nicht. Und natürlich, natürlich gilt das Erbarmen Gottes jedem reichen Menschen. Man muss sich nur fragen lassen, wie kann einem dieser Gott begegnet sein, dessen Erbarmen und Gnade keine Grenzen kennt? Und wie kann man ernsthaft an diesen Gott glauben und gleichzeitig erbarmungslos in dieser Welt leben? Oder anders gesagt, erbarmungsloses Abgrenzen von den Armen und Elenden, das hat keinen Platz im Reich Gottes. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Spiel mit dem Feuer, seinen eigenen Erbarmen Grenzen zu setzen, wo es um ein bisschen Brot geht und ein bisschen Geld und gleichzeitig auf ein Erbarmen zu vertrauen und auf einen erbarmungsvollen Gott zu vertrauen, wo es um das Ganze unseres Lebens, sogar um das ewige Leben geht. Wie kann man auf das Erbarmen Gottes hoffen und selbst aber erbarmungslos andere ignorieren? Ist das nicht ein Spiel mit dem Feuer? Das ist die Frage, vor die wir heute gestellt sind, wo wir unserem Erbarmen vielleicht vorschnell Grenzen setzen, wo wir Menschen übersehen, wo wir sozusagen angesichts der himmelschreienden Ungerechtigkeit dieser Welt vorbeigucken. Ist uns klar, dass diese himmelschreiende Ungerechtigkeit dem lebendigen Gott nicht egal ist? Und zuletzt ermahnt uns die Geschichte auch daran, lest doch mal die Weisung Gottes, Mose und die Propheten. Ja, erinnert ihr euch, darauf verweist Abraham. Es steht doch drinnen, Mose und die Propheten. Lest es doch mal nach. Zum Beispiel im Buch der Sprüche. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Brich den Hungrigen dein Brot und die im Elend und ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Mose und die Propheten. Lest es nach. Die Geschichte endet aber auch damit, dass gefordert wird, dass jemand von den Toten zu den Lebendigen kommen soll. Und zu uns kommt heute erstmal diese Geschichte von diesem reichen Mann und dem armen Gott hilf. Und zwar mit der dreifachen Warnung, dass wir nicht vergessen sollen, dass bei Gott der Arme einen Namen hat. Und dass wir nicht vergessen sollen, dass erbarmungsloses Abgrenzen keinen Platz im Reich Gottes hat. Und dass wir nicht vergessen sollen, dass Gott in seiner guten Weisung in Mose und den Propheten uns seinen Willen mitgeteilt hat. Und der lautet nun mal, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Vor allem aber kommt mit dieser Geschichte aber etwas ganz anderes zu uns. Es kommt nämlich einer zu uns, der tatsächlich selbst im Reich des Toten war, Reich des Todes war und auferstanden ist. Der auferstandene Sohn Jesus Christus. Deswegen ist diese Geschichte nicht eine Warnung vor dem Hintergrund einer Hölle oder einer Strafe, sondern es ist eine Warnung vor dem Hintergrund der Barmherzigkeit und Gnade. Denn derjenige, der von den Toten auferstanden ist, derjenige, der diese Geschichte erzählt und der auch heute in dieser Welt unterwegs ist, der spricht zu uns, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Amen.